Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir, Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Und mit mir, Felix Zimmermann, Chefredakteur von LTO. Und wir klären heute für euch die Rechtslage zu folgenden Themen.
Frauke Brosius-Gersdorf gibt auf. Welche Folgen hat der Rückzug und wie geht es jetzt weiter?
Querdenkengründer Ballweg wegen Betrugs freigesprochen. War das ein politischer Prozess?
Und Jurastudent erstreitet 100.000 Euro vor Gericht nach Kündigung als Kellner.
Und jetzt geht's los, Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Oder Recht kommt auch nicht. Jedenfalls kommt Frauke Brosius-Gersdorf nicht nach Karlsruhe ans Bundesverfassungsgericht und das, obwohl sie für den Posten der Verfassungsrichterin zweifellos geeignet gewesen wäre.
Ja, sie hat am Donnerstag ihren Verzicht auf die Kandidatur erklärt, aber natürlich alles andere als freiwillig. Ja, über ihre Anwälte ließ sie eine umfangreiche Erklärung verbreiten und da heißt es, Zitat, nach reiflicher Überlegung stehe ich für die Wahl als Richterin des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr zur Verfügung. Mir wurde aus der CDU-CSU-Fraktion öffentlich und nicht öffentlich in den letzten Wochen und Tagen sehr deutlich signalisiert, dass meine Wahl ausgeschlossen ist. Zitat Ende.
Gut, also falls man jetzt die letzten Wochen in Italien am Strand verbracht hat und man hat wirklich überhaupt nichts von den Diskussionen um die Verfassungsrichterwahl hier mitbekommen, ich kläre es nochmal kurz auf. Was ist passiert? Es sollten eigentlich schon Mitte Juli 3 neue Verfassungsrichter vom Bundestag gewählt werden. Wir haben darüber auch schon in den letzten beiden Rechtslagefolgen gesprochen. Es gab ein Kandidatenpaket. Die CDU hatte den Richter am Bundesarbeitsgericht Günther Spinner als Kandidaten aufgestellt und die SPD eben die beiden Rechtsprofessorinnen Ann-Kathrin Kaufold und Frauke Brosius-Gersdorf. Der Wahlausschuss hatte alle drei vorgeschlagen und dann wurde die Wahl im Plenum des Bundestages kurzfristig abgesetzt, weil sich gezeigt hat, dass die Unionsfraktion sich nicht dazu durchringen kann, genügend Stimmen für Frau Brosius-Gersdorf zusammenzubekommen. Aber man hätte natürlich diese Abstimmung jederzeit nachholen können. Dazu kam es aber nicht und es sah jetzt wohl auch nicht mehr danach aus, als ob es jemals dazu kommt.
Es entzündete sich ja alles an der Thematik des Schwangerschaftsabbruchs. Und da war Frauke Brosius-Gersdorf eben Mitglied einer Kommission der letzten Regierung und hat da argumentiert in Richtung Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs auch in den ersten 12 Wochen. Und bei der Argumentation hing es sich auf. Sie hat den Satz gesagt, es gibt gute Argumente dafür, die Menschenwürde quasi erst ab Geburt anzuerkennen. So. Also sie hat noch nicht mal diese Meinung vertreten, sondern hat das, was Juristen sagen, gesagt, es gibt gute Argumente. Und letztlich hat sie die Frage offen gelassen und hat auch gesagt, die Alternative wäre, dass man sagt, die Menschenwürde greift, aber sie kann eben doch abgewogen werden mit der Menschenwürde des Schwangeren. Ja, alles eben Überlegungen, um quasi die Rechtmäßigkeit des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten 12 Wochen zu ermöglichen. Das ist eben ihre Position. Es gibt vielleicht noch eine dritte Variante, dass man sagen kann, die Menschenwürde greift was für den Embryo an sich, aber sie ist eben nicht negativ tangiert, wenn der Embryo getötet würde. Das sagen jetzt auch einige Kritiker von Brosius-Gersdorf, aber das ist nun wirklich völlig absurd, weil dann kommt es ja aufs Gleiche heraus und die einen, die sagen, die Menschenwürde wird nicht richtig geachtet, sagen dann, ja, man kann die doch einfach für einschlägig halten, per se für den Embryo, aber nicht als verletzt, wenn er getötet wird. Also da sieht man schon, das Ganze ist wirklich reichlich absurd.
Ja, also mir platzt echt der Kopf, wenn ich darüber nachdenke, Felix. Es ist 2025 und eine Frau wird nicht zur Verfassungsrichterin gewählt, weil sie auf ein komplexes verfassungsrechtliches Problem hinweist bei der Abwägung der Rechtspositionen eines Embryos ab Nidation und den Grundrechten und der Menschenwürde der Frau, in deren Körper sich dieser Embryo nun mal befindet. Also eigentlich heißt es auch, wenn man künftig Verfassungsrichterin werden will, dann darf man eigentlich überhaupt nicht mehr mit irgendwelchen womöglich kontroversen Themen in der Öffentlichkeit erscheinen.
Genau, es reicht ja schon ein kleiner Satz wie, es gibt gute Argumente dafür, ja, dass die Menschenwürde nicht geht, das reicht schon und dann kann man an die Wand genagelt werden. Und das führt natürlich jetzt irgendwie strukturell dazu, dass wenn man im Verfassungsrichter werden will, man sich immer schön öffentlich zurückhält, sonst macht man sich angreifbar. Und das führt natürlich dann weiter dazu, dass eher so stromlinienförmige Juristinnen und Juristen, ja, die Debatten scheuen, ans Gericht kommen. Das ist aber schlecht, denn das Verfassungsgericht lebt davon, dass dort diskutiert wird, dass dort wirklich Positionen ausgetauscht wird, dass dort gerungen wird. Wir haben ja auch eine lebendige Verfassung. Ja, wir wollen auch nicht immer nur Richterinnen und Richter haben, die sagen, ja, das hat das Verfassungsgericht ja schon 1966 entschieden, daran müssen wir uns halten. Und das ist eben der große Irrtum, der da aktuell stattfindet, dass man sagt, ja, sie ist ja nicht neutral. Und erstens sind sehr viele andere Richter, wie Herr Habart, der aktuelle Präsident, der war CDU-Abgeordneter, ja, der war auch nicht neutral in dem Sinne, oder der Ministerpräsident Peter Müller vom Saarland, auch CDU. Darum geht's aber nicht.
Oder Susanne Bär, die Verfassungsrichterin war, ehemalige Verfassungsrichterin, die zu Gender-Themen geforscht hat. Also wäre dann eigentlich nicht mehr vorstellbar.
Nee, die würde natürlich heute auf gar keinen Fall mehr gewählt werden.
Ja, und sie war ein Star, ne? Also sie war jemand, der dem Bundesverfassungsgericht unglaublich gut getan hat, weil sie auch ihre Position ganz toll darstellen konnte in der Öffentlichkeit. Also es geht ja auch gerade darum, dass das auch ein Gericht ist, bei dem man irgendwie mitverfolgen kann, was da eigentlich passiert.
Zumal eben dann der Arbeitsmodus dort ist, dass sich gestritten wird. Und dass man Argumente austauscht. Und ja, wer keine Meinung hat, hat auch meistens wenig Argumente. Also die Idee beim Bundesverfassungsgericht ist gerade die plurale Besetzung. Ja, mit verschiedenen Persönlichkeiten aus unterschiedlichen politischen Kontexten. Und nicht quasi jeder Kandidat muss der kleinste gemeinsame Nenner sein und alle müssen den gut finden. Ja, und hier hatten wir eben die Kandidatin Bosis Gersdorf, die von der SPD vorgeschlagen, in dem Punkt eine eher SPD-Position vertritt, im Übrigen aber in vielen anderen Punkten auch alles andere als links ist, zum Beispiel was die Rente angeht.
Durchaus keine linke Aktivistin ist.
Ja, also viele haben ja gesagt, wir wundern uns, dass die SPD Brosius Gersdorf vorschlägt, die ist ja nicht links genug. Ja, so war nämlich auf die Argumentation.
Also es ging ja los eigentlich mit Artikeln in der FAZ, die auch in diesem Fall zuerst die Namen der Kandidaten genannt hat. Und Frau Brosius Gersdorf hat das in ihrer Erklärung auch nochmal sehr deutlich kritisiert und gerade auch die Berichterstattung der FAZ da angesprochen, dass damit eigentlich so die Beschädigung ihrer Person auch losging. Wie siehst du das denn, Felix?
Ja, also es gibt eben einen Bericht, da tauchen halt wirklich nur Stimmen auf der Kritiker von ihr aus der CDU. Und das sind auch noch oft anonyme Stimmen. Gut, das ist dem Journalismus nicht verboten. Aber was man da eigentlich kritisieren muss, ist so ein bisschen die Herangehensweise. Ja, zufällig meldeten sich alle Kritiker bei dem FAZ-Journalisten oder hat er vielleicht eher die Kritiker gesucht? Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Das ist das eine. Und das andere ist, dass einfach so die Einordnung fehlt. Ja, also es steht gleich im Teaser von dem FAZ-Artikel, in Zitat, sie sei ultralinks, sagen Leute, aber dann würde man ja im Beitrag dann erwarten, naja, Moment mal, also ultralinks ist sie eigentlich gar nicht. Ja, das fehlt so ein bisschen. Es ist ein bisschen ein einseitiges Stück, die Kritiker zusammenfasst, das ist aber von der Pressefreiheit auch gedeckt. Und allein daran lag es jetzt nicht, dass sie nicht gewählt wurde. Die CDU hat jetzt nicht wegen des FAZ-Artikels kalte Füße bekommen, sondern wegen anderer Faktoren.
Das kann man so festhalten. Das waren jetzt nicht diese FAZ-Artikel ausschlaggebend, aber es gab ja wirklich auch eine richtige Kampagne gegen sie, in der sie auch persönlich beschädigt wurde. Es kamen dann auch noch diese Plagiatsvorwürfe auf. Viel ist da bis jetzt nicht dran. So ein bisschen vorgeprüft wird jetzt an der Universität Hamburg. Also dann vielleicht nochmal abwarten. Aber es gab zum Beispiel eine E-Mail-Kampagne von Lebensschützern.
Ja, und eben viele Falschinformationen auch, so dass sie quasi, die wurde ja dargestellt als Menschenwürdeverächterin, die im Grunde den Schwangerschaftsabbruch bis zur letzten Sekunde ermöglichen wollen würde. Alles nicht wahr.
Ja, und was ich schon beeindruckend finde, ist, dass sie ja gezeigt hat, jetzt auch über diese ganzen letzten Wochen, dass sie sogar bereit ist, mit so einer Kampagne umzugehen oder die auszuhalten. Also natürlich sagt sie auch, dass es sie mitgenommen hat. Das kann man sicherlich auch nachvollziehen. Aber sie ist sehr offensiv damit umgegangen. Sie hat sich in die Talkshow zu Markus Lanz gesetzt. Sie hat diese Vorwürfe entkräftet. Sie hat sich erklärt. Sie hat durchgehalten, auch lange. Und ich finde, man merkt ihrer Erklärung an, dass es vor allem eine sehr große Enttäuschung ist darüber, dass sie eben in der Unionsfraktion nicht den nötigen Rückhalt bekommen hat. Dass sie da eigentlich erwartet, dass man sich resilient zeigt, so drückt sie das auch aus, gegenüber solchen Kampagnen. Dass die sich also auch nicht davon so treiben und leiten lassen und dass die Diskussion in diesem Raum anders geführt wird und man da eben nicht so sich einfach so treiben lässt. Und diese Enttäuschung, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, das ist wirklich auch das Schockierende eigentlich an diesem Fall. Dass man sagt, es ist schlimm genug, dass jemand jetzt damit rechnen muss, dass es solche Kampagnen gibt. Aber dass die Union da keine klare Position dazu findet, das ist wirklich dramatisch.
Ja, genau. Es gab dann irgendwie kein Gespräch mit ihr. Man ist nicht nochmal tiefer reingegangen. Also ja, sie wurde auch nicht eingeladen in die Fraktion. Das sind alles so Punkte, wo man sagt, so, das steht der CDU eigentlich nicht gut zu Gesicht. Die CSU war es übrigens diesmal nicht. Die hätte Frau Bosis-Gersdorf ja gewählt.
Ja, man hat allerdings auch nicht wirklich den Eindruck, dass die CDU das jetzt verstanden hätte. Also es wurde jetzt zwar dann immer mal so ein bisschen sich so halb entschuldigt, gesagt, ja, es tut uns auch leid, dass das jetzt irgendwie alles so schlecht gelaufen ist für Frau Bosis-Gersdorf und dass wir das nicht früher gemerkt haben, dass das eine kontroverse Kandidatin ist. Und ich habe so den Eindruck, also wenn man sich anguckt, wie es jetzt weitergeht, die SPD müsste ja jetzt jemand Neues aufstellen. Diese Person müsste dann gewählt werden. Das wäre immer noch ein Vorschlag der SPD und eben nicht irgendein Konsenskandidat. Also ich habe den Eindruck, man hat es einfach immer noch nicht bei der CDU verstanden, wie dieser Mechanismus eigentlich abläuft, dass man eben nicht irgendjemanden wählt, auf den sich alle einigen können, sondern dass man mal die Stimmen für den eigenen Vorschlag bekommt und mal die Stimmen für den Vorschlag der Gegenseite abgibt.
Deswegen macht doch diese ganze Gewissensdebatte keinen Sinn. Ja, es ist doch die Gewissensfreiheit. Hier geht es nicht um den CDU-Kandidaten oder die Kandidatin. Es geht darum, eine Absprache einzuhalten und hier ging es eben um die SPD-Kandidatin. Ja, wenn die jetzt da irgendwas völlig Verrücktes vertritt wie Todesstrafe, was nicht vorkommen würde bei SPD-Kandidaten, da ist es natürlich ein sinnvolles Veto einzulegen. Aber ansonsten sollte man damit eben sparsam sein. Es gilt auch nicht nur für die CDU, es gilt auch für andere Parteien wie die Grünen, die auch schon mal allerdings im Vorfeld, wo es natürlich weit weniger gravierend ist, einen CDU-Kandidaten abgelehnt haben.
Robert Siegmüller. Ja, wie geht's jetzt weiter? Also man kann davon ausgehen, dass die SPD irgendwann in den nächsten Wochen einen neuen Vorschlag macht. Bisher sind die beiden anderen weiterhin im Rennen. Es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Und Frauke Brosius-Gersdorf hat ja auch in ihrer Erklärung darauf hingewiesen, dass sie gerade diese beiden anderen Kandidaten schützen möchte, weil sie eben auch geeignete Kandidaten sind und es eigentlich wirklich nicht besser wäre, wenn die jetzt da auch noch unter den Tisch fallen. Also ist auch gut möglich, dass die beiden gewählt werden.
Fragt sie nur auch von wem? Ja? Also erstens wird ja auch schon wieder Stimmung gemacht gegen die Frau Kaufhold. Ja, die soll jetzt im Social Media, die soll die Nächste sein, die verhindert wird, ja, weil die irgendwie dann zu klimafreundliche Sachen irgendwie geschrieben hat. Und naja, also jetzt haben wir dann das Problem, der Spinner, ne, der wird vielleicht die Stimmen der Linken nicht bekommen, weil die Linken vielleicht sauer sind wegen Brosius-Gersdorf oder weil die ihn vielleicht schon vorher nicht gewählt hätten. Und der würde dann eben nur mit Stimmen der AfD, weil man eben die Zweidrittelmehrheit braucht, ans Bundesverfassungsgericht kommen. Da haben wir auch schon mal wieder das nächste Problem.
Führt kein Weg drumherum. Die Union muss sich überlegen, ob sie eher bereit ist, mit den Linken zumindest zu sprechen. Da geht es ja zum Beispiel dann um die einfach ganz grundsätzlich um Formen der Zusammenarbeit. Ne? Also es geht ja jetzt gar nicht so sehr um Zugeständnisse, was diese Kandidaten angeht, sondern um Formen der Zusammenarbeit und vielleicht auch irgendwann um die Vorschlagsrechte. Wobei es auch da eigentlich nur darum geht, dass man sagt, man verteilt die Vorschlagsrechte vielleicht wieder so, dass die Union 4 hat, die SPD 2, nicht 3 wie jetzt und die Grünen 1 und die Linke dann auch 1 bekommt. Dazu müsste man aber halt zumindest miteinander reden. Und solange die Union sagt, das will sie nicht und sie will lieber mit Stimmen der AfD ihre Kandidaten nach Karlsruhe bringen, haben wir ein Problem.
Scheiß Corona, oh na na. Das ganze Land steht still, Corona, oh na na. Hab keinen Bock auf Quarantäne, nee, nee, nee.
Nee, echt nicht.
Alle Schulen und Läden leer, auf Fußball gibt's nicht mehr.
Annelie, ich habe mich früher immer total gefreut, wenn ich als Querdenker bezeichnet wurde. Das war so ein Lob eigentlich, ja, dass man irgendwie um die Ecke denkt und kreative Ideen hat. Das änderte sich natürlich dann mit der Corona-Zeit. Da wurde es plötzlich zum Inbegriff von durchgeknallten Schwurblern. Heute wissen wir, dass auf die Bewegung, auf die ganze Zeit ein differenzierter Blick der richtige ist. Aber damals, ja, war alles sehr neu und unbekannt. Und da wurde eben strikt und schnell geurteilt von allen Seiten.
Ja, ich glaube, inzwischen ist auch so ein bisschen die Luft raus aus der Querdenkenbewegung. Gibt jetzt zwar auch so Querdenken, wir sind wieder da, Aufrufe, aber das ist jetzt auch eigentlich eher ein bisschen nostalgisches Erinnern an die Zeiten von 2020. Aber was natürlich nochmal viel Aufmerksamkeit bekommen hat, das ist der Prozess gegen den Querdenken-Gründer Michael Ballweg.
Ja, das Landgericht Stuttgart hat ihn weitgehend freigesprochen jetzt und er war angeklagt worden wegen versuchten Betrugs in fast 10.000 Fällen und Steuerhinterziehung und es ging jeweils um mehrere hunderttausend Euro. Und übrig geblieben sind, Annelie?
19,53 Euro, weil er fälschlicherweise ein Parfüm und eine Hundematte in einer Umsatzsteuervoranmeldung für seine Firma angegeben hat und eine versuchte Steuerhinterziehung in Höhe von rund 2.100 Euro.
Naja.
Dafür wurde er verwarnt und im Übrigen wurde er eben freigesprochen. So, das ist jetzt natürlich ein Erfolg für Michael Ballweg, aber es ist auch eine ziemlich krasse Geschichte. Er saß ja immerhin 9 Monate in Untersuchungshaft. Das waren 44 Hauptverhandlungstage und völlig abgeschlossen ist das Ganze auch noch nicht. Sowohl Ballwegs Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft haben am Freitagmorgen angekündigt, dass sie Rechtsmittel einlegen. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was war da los? Ballweg und seine Anhänger haben das von Anfang an so dargestellt, dass das ein politischer Prozess war, dass er also nur verhaftet und angeklagt wurde, weil er quasi der Staatsfeind Nummer 1 ist.
Genau, und der Frage wollen wir jetzt nachgehen. Wie kam es überhaupt zur Anklage? Blick zurück. Michael Ballweg war 2020 plötzlich überall, vorher überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Mhm. Und dann fing diese Protestveranstaltung an. Es ging um Abstandsregeln, gegen die demonstriert wurde, gegen Kontaktverbote, Maskenpflicht und so weiter.
Ja, und es gab ja auch erstmal sehr weitgehende Versammlungsverbote. Das Ganze musste ja erstmal bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, bis dann Gerichte auch immer wieder Versammlungsverbote aufgehoben haben. Also das war schon damals eine heftige Diskussion um diese Versammlungen und um die Versammlungsverbote.
Und so wurde die Protestbewegung Querdenken immer größer und größer und Ballweg wurde zu immer prominenten Figur, ist in verschiedene Städte gereist, hat als Bürgermeister kandidiert und es entwickelt sich diese Dynamik. Ja, und gerade in Baden-Württemberg gibt es eine besonders bunte Querdenkenbewegung, hinter der sich Anthroposophen, Bürgerrechtler, Christen, aber auch Rechtsradikale und aber eben vor allem Impfgegner versammelt haben. Und Ballweg hat dann innerhalb seiner Bewegung zu Spenden aufgerufen. Wie sahen denn diese Spendenaufrufe aus?
Genau, er hat immer zu Schenkungen aufgerufen auf ein für Querdenken 711, also für das Stuttgarter Querdenken eingerichtetes Konto, für das er verfügungsberechtigt war. Er hat also gesagt, diese Demos kosten Geld, die Verfahren kosten Geld, wir wollen die Homepage entwickeln mit Demokalender, Telegram-Bots, ihr könnt das alles mit euren Schenkungen finanzieren. Also es gab da jetzt irgendwie keine einheitliche Struktur oder einen gemeinnützigen Verein oder sowas und es ist auch kein Wunder, es war ja eine Bewegung, die war damals gerade erst im Entstehen.
Aber früh gab es Medienberichte, die eben dieses als Geschäftsmodell kritisiert haben. Aber Ballweg hat sich immer dagegen verwahrt und gesagt, das kommt alles Querdenken zugute. Und als es dann zu diesen Ermittlungsverfahren kam, ist er quasi in die Offensive gegangen, hat gesagt, alles ein politischer Prozess, die Politik, die Medien seien alle gegen ihn, er solle da gegängelt werden. Wie siehst du das, Annelie?
Ja, also ich glaube, es hilft, wenn man sich nochmal anguckt, wie diese Ermittlungen eigentlich losgingen. Die Staatsanwaltschaft sagt, es waren keine Reaktionen auf Medienberichte und es gab auch keine politischen Weisungen oder sowas. Es ging los mit Geldwäsche-Verdachtsmeldungen von der Kreissparkasse Böblingen und von der Volksbank Württemberg. Das sind so Meldungen, die müssen nach dem Geldwäschegesetz zum Beispiel von Banken erstellt werden, wenn es bestimmte Auffälligkeiten gibt, wenn zum Beispiel irgendwie höhere Summen über verschiedene Konten hin und her geschoben werden. Und es gab also 2021 solche auffälligen Transaktionen und die Staatsanwaltschaft hat dann angefangen zu ermitteln. Dieser Geldwäscheverdacht ist aber später fallen gelassen worden. Der hat dann auch in dem Verfahren keine Rolle mehr gespielt, weil sich das eben nicht erhärtet hat. Aber im Zuge dieser Ermittlungen kam dann der Betrugsverdacht auf.
Da wurde Ballweg ja auch 2022 festgenommen und kam in U-Haft. War das dann nicht irgendwie eine übertriebene Maßnahme?
Ja, also die Staatsanwaltschaft stellt es so dar, dass sie ja zur Durchsuchung hingegangen sind und dann Ballweg in einem mehr oder weniger leergeräumten Haus angetroffen haben, das er verkaufen wollte. Und er hatte wohl zumindest Büroutensilien schon in einen Container verpackt, der irgendwie bereit zum Verschiffen in Hamburg stand. Und die Staatsanwaltschaft hat daraus geschlossen, er hat wohl mit Querdenken abgeschlossen und will sich jetzt nach Costa Rica absetzen. Ballweg hat das immer alles bestritten und als Märchen bezeichnet. Aber es gab eben einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Und dafür gab es ja auch Anhaltspunkte. Also auch die Gerichte haben das aufrechterhalten und haben gesagt, sie sehen einen dringenden Tatverdacht und sie sehen diese Fluchtgefahr. Und erst nach 9 Monaten, als sich dann abgezeichnet hat, es droht vielleicht gar nicht so eine hohe Strafe und es gibt nicht so den Fluchtanreiz. Da wurde Ballweg dann entlassen und war dann bis zum Prozessbeginn auf freiem Fuß.
Okay, jetzt, wo der Freispruch erfolgt ist, wirkt es natürlich nachträglich dann immer als grobe Ungerechtigkeit. Aber
ist ja auch richtig, dass er dafür entschädigt wird für so eine Untersuchungshaft. Ist ja nicht natürlich viel. Ist das ein massiver Eingriff und es ist zu wenig.
Es ist natürlich immer nicht so viel, aber ja, so ist es nun mal, ne? Wenn man freigesprochen wird und ne, die Untersuchungshaft, die bemisst sich eben an dieser, vor allem an dieser Fluchtgefahr und so ist eben die Lage und nicht nur bei Herrn Ballweg. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Hauptpunkt, ja, dem Hauptanklagepunkt, Betrug. Das ist ja beim Spenden und Schenkung im Strafrecht gar nicht so einfach, denn wir brauchen ja da einen unfreiwilligen Vermögensverlust und Vermögensschaden. Und wenn man jetzt was spendet oder weggibt, weiß man ja, Geld ist weg. Aber da hilft sich die Rechtsprechung ja mit diesem Modell der Zweckverfehlung, wenn der Zuwender darüber getäuscht wird, dass das Geld eigentlich gar nicht für gemeinnützige Zwecke verwendet wird, sondern in die eigene Tasche geht, dann wird eben Betrugstatbestand als erfüllt angesehen. Und hier ist ja schon klar formuliert gewesen, dass es um die Unterstützung von Querdenkenaktionen wie Demos geht, oder?
Ja, genau. Er hat immer dafür geworben, Querdenken zu unterstützen. Genau genommen war es nachher ein versuchter Betrug. Das lag daran, weil es dann teilweise den Spendern oder den Schenkenden im Nachhinein relativ egal war, wofür er denn nun genau das Geld verwendet hat. Das haben die im Verfahren, als sie befragt wurden, so ausgesagt. Also manche haben gesagt, das fänden sie auch okay, wenn er damit persönlich unterstützt wird. Und insofern war es dann versuchter Betrug, weil das konnte er natürlich jetzt vorher, wenn er dazu aufruft, spendet für Querdenken, nicht wissen, ob das den Spendern nun eigentlich egal ist oder nicht.
Insgesamt soll Ballweg rund 1,2 Millionen Euro an Spenden oder eben Schenkung eingenommen haben mit den Aufrufen. Demgegenüber sind ungefähr 800.000 Euro belegt, bleiben also 500.000 Euro. Ist denn jetzt im Prozess aufgeklärt worden, wofür dieses Geld verwendet wurde?
Mal mehr, mal weniger. Also wir können das ja mal durchgehen.
Also 270.000 Euro Bargeld hat er abgehoben. Da würden ja schon bei mir auch die Alarmglocken angehen. Weil wozu brauchen wir noch Bargeld heute?
Gingen sie bei der Staatsanwaltschaft auch, aber das Gericht hat gesagt, sie wissen zwar auch nicht genau, wofür das Geld ausgegeben wurde, weil es da eben keine genaue Buchführung gibt, aber musste er auch nicht und sie sehen keine Nachweise, dass er das für sich verwendet hat.
Dann ging es um 110.000 Euro, wobei teilweise sicher war, dass es in Kryptowährungen ging, teilweise nicht so sicher. Was sagt da das Gericht?
Da sagt das Gericht, es kann ja gut sein, dass das durchaus Querdenken zugutekommen sollte und nicht ihm persönlich. Allerdings kann man diese Kryptokonten nicht so genau reingucken und weiß auch nicht genau, wie viel Geld da jetzt eigentlich noch da ist.
Also nach dem Motto, man kann auch Geld für Querdenken in Krypto anlegen. Mhm. Dann aber weitere 130.000 an sein Unternehmen Media Access. Was ist da?
Ja, da hat das Gericht gesagt, das Unternehmen hat eine Zeit lang eigentlich nur noch für Querdenken gearbeitet und insofern können das auch Querdenken-Ausgaben sein.
Okay, und dann 21.500 Euro an Privatpersonen verteilt?
Da hat sich dann auch mit den Zeugenbefragungen rausgestellt, dass zumindest nach der Bewertung des Gerichts das auch durchaus ein Zusammenhang mit Querdenken war. Also wenn zum Beispiel eben Personen unterstützt wurden, die irgendwie mit Querdenken zu tun haben.
Mhm. Und dann noch 15.000 Euro Familienstiftung, Michael Ballweg. War denn das dann wenigstens die Smoking Gun?
Ja, das dachte die Staatsanwaltschaft auch. Das war diese Stiftung Herzensmenschen. Die sollte also laut Stiftungszweck Michael Ballweg und seine Angehörigen unterstützen. Aber da sagt das Landgericht, das sollte eine Struktur zur Unterstützung von Querdenken werden. Er hatte versucht, eine gemeinnützige Gesellschaft da zu gründen, aber das hat sich alles als kompliziert erwiesen und sollte dann eben mit dieser Familienstiftung erstmal losgehen.
Okay, also Familienstiftung nur dem Namen nach. Das Gericht hat ihm geglaubt, dass damit aber trotzdem Querdenken unterstützt werden sollte. Insgesamt also ungefähr 500.000 Euro, wo das Gericht dann sagt, ja, also ist nicht belegt, dass er das irgendwie damit betrügerisch.
Wo die Details ein bisschen komplizierter sind, weil immerhin hat man ja 44 Tage verhandelt und 80 Zeugen angehört, aber unterm Strich kann man sagen, die Staatsanwaltschaft war der Auffassung, in der Gesamtschau sieht das eher nach Ausgaben für private Zwecke aus und das Gericht hat gesagt, also teilweise halten wir das sehr wohl für Ausgaben im Zusammenhang mit Querdenken und teilweise lässt sich zwar nicht genau nachvollziehen, wofür das Geld ausgegeben wurde, aber man kann ihm auch nicht nachweisen, dass er es für private Zwecke nutzen wollte.
Ja, also die Staatsanwaltschaft hat jetzt nicht irgendwie die Rolex-Uhr oder den Sportwagen gefunden und konnte offensichtlich auch nicht nachweisen, dass er sich jetzt nach Costa Rica absetzen wollte. Aber um jetzt jeden Zweifel zu zerstreuen, ja, wenn man natürlich Recht auf Schweigen und man muss nicht und so weiter, aber jetzt hätte man ja trotzdem eine Transparenzoffensive starten können und sagen, hier, Michael Ballweg, ich erkläre euch jetzt mal ganz genau, wo das Geld hingegangen ist.
Aber muss er halt nicht, ne? Also es war von Anfang an seine Strategie, er hat sich schweigend verteidigt, wobei schweigend in dem Fall heißt, er hat sich zwar nicht im Prozess eingelassen, aber er hat sehr viele Interviews gegeben und auch Videos veröffentlicht. Also mich wundert es auch, dass seine Leute da nicht mehr auf die Barrikaden gehen und sagen, wir wollen das ganz genau von dir wissen, wo das Geld denn hingegangen ist. Aber ich glaube, es erklärt sich auch so ein bisschen mit diesem Personenkult in der Szene. Also es ging ja in der Bewegung ganz viel darum zu sagen, wir werden verfolgt, wir werden gegängelt und das verschwimmt dann so alles. Ja? Also diese Bewegung und ihre Köpfe, das passt schon ins Bild, dass irgendwie das, was ihn begünstigt, das ist auch Querdenkensache. Also er ist Querdenken.
Also dieser große Zusammenhalt. Aber es blieb dann eben noch die Steuerhinterziehung, wenn auch eine offensichtlich sehr geringe.
Genau, das hat sich auch zerschlagen. Es ging auch nicht um falsche Steuererklärungen. Es ging darum, dass er Steuererklärungen nicht abgegeben hatte. Und da hat das Gericht gesagt, er saß schon in Untersuchungshaft, er hatte einen Steuerberater und er durfte sich da durchaus darauf verlassen, dass der das rechtzeitig macht oder dass der zumindest Fristverlängerung beantragt. Und du hast es ja schon gesagt, da blieb dann nicht viel übrig, Hundematte und Parfüm. Und eben nur einzelne fehlerhafte Angaben seiner Firma, also er als privater Steuerschuldner, ist komplett entlastet.
Okay, da muss man also sagen, rein strafrechtlich scheint dann der Freispruch in dubio pro reo wohl überzeugend. Ne? Aber es ist jetzt auch kein astreiner Freispruch im Sinne von, es wurde belegt, dass das Geld alles für Querdenken ausgegeben wurde.
Ja, es ist ein Freispruch, wie es sich eben für einen Freispruch gehört. Es konnte ihm nicht nachgewiesen werden und das ist nun mal Aufgabe der Staatsanwaltschaft, ihm nachzuweisen, dass er sich strafbar gemacht hat. Und insofern erklärt es sich eben natürlich auch, dass es ja durchaus mal zu einer Anklage kommen kann. Für die gab es Anhaltspunkte, also die ist nicht irgendwie unerklärlich. Aber es lässt sich eben auch nachvollziehen, wie es zu diesem Freispruch kommt. Und das Ganze nennt man dann Gewaltenteilung und das ist ja auch eigentlich eine gute Sache.
Ja, also und insgesamt, ne, haben wir, glaube ich, hier eine Person, die so ein bisschen überfordert war und dass jetzt da die Staatsanwaltschaft bei Summen, wo es ja wirklich um mehrere hunderttausend Euro geht, ermittelt und dann das Haus, was irgendwie offensichtlich vielleicht geräumt werden sollte, das, und dann wird es ja auch bestätigt von Gerichten, dass der Haftbefehl wird bestätigt. Also man hat hier schon klare Verdachtsmomente und dann kommt die Anklage, dann muss man allerdings dazu sagen, dass das Landgericht das Verfahren nicht eröffnen wollte. Dann hat die Staatsanwaltschaft aber eben vom Oberlandesgericht Recht bekommen, auch wieder eine gerichtliche Entscheidung. Und ja, das Landgericht wollte ja auch dann den Prozess abkürzen, ne, Annalie?
Ja, die wollten eigentlich einstellen. Darauf wollte sich aber auch die Staatsanwaltschaft nicht einlassen. Es kam dann nicht zu einer Einigung, die dafür nötig gewesen wäre. Und dann wurde der Prozess eben fortgeführt.
Gut, also wir sehen hier schon eine sehr aktive Staatsanwaltschaft, aber auch das muss im Rechtsstaat kein Fehler sein. Wir können jedenfalls resümieren, Rechtsstaat funktioniert, er wurde freigesprochen und ja, jetzt müssen wir noch sehen, was der Bundesgerichtshof daraus macht.
Hast du in der Ferne Popo-Pontus rollen? Instanzenzug in Fahrtrichtung, Rechnung und Kontrolle. Justiz macht die Mucke und zwingt dich zum Dancen. Pump mit der Power von tausend Ingolenzen. Leserattenwande mit ein bis zwei Staatsexamen. Das wollen wir doch mal sehen, das schauen wir uns mal an. Volljuristen fisten dich bei Tisch, verziehen keine Miene und richten über dich mit Frikadelle in Kantine. Gruß aus der Küche.
Felix, die Rache ist ja ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Und in unserem heutigen Fall wurde diese Rache vom Kellner selbst serviert. Und zwar in Form von 36 Klageanträgen an seinen Arbeitgeber, ein Gastwirt aus München. Ergebnis unter anderem Verurteilung zu Schadensersatz in Höhe von rund 100.000 Euro, 6 Monate Urlaub, Trinkgeldnachzahlung. Vielleicht die bitterste Lektion, die je ein Wirt in Deutschland lernen musste. Und wie könnte es anders sein? Der klagende Ex-Kellner ist natürlich Jurastudent. Allerdings sein gerichtlicher Kampf war alles andere als einfach. Erzähl mal, Felix.
Ja, also der Student jobbte in der Gastronomie in München im Studentenviertel in einem bayerischen Gasthaus als Kellner und ja, wer Juristinnen einstellt, muss sich natürlich nicht wundern, dass diese mal auf unbequeme Ideen kommen. Konkret wollte hier unser Jurastudent einen Betriebsrat gründen und die Folge, man wollte ihn offenbar loswerden. Zuerst wurde er dann einfach nicht mehr zum Dienst eingeteilt und dann begann er aber Lohn zu fordern für die ausgefallene Zeit und dann sagte er, okay, ab mit dir in die Küche. War aber vorher nie Gegenstand seiner Tätigkeit und dann verweigerte er das Arbeiten der Küche und dann kam die fristlose und ordentliche Kündigung wegen beharrlicher Arbeitsverweigerung.
So, und das war dann für ihn Anlass zu klagen und zwar so richtig. Also nicht nur Kündigungsschutzklage, sondern das volle juristische Programm. Annahmeverzugslohn, Schadensersatz für entgangene Vergütung nach Kündigung, für entgangene Trinkgelder, Wäschekosten, Ersatz für pauschale Gläsergeldabzüge. Das war so ein Betrag, den der Arbeitgeber für angeblich kaputte Gläser einfach mal pauschal vom Lohn abgezogen hat, egal ob irgendwas tatsächlich kaputt ging oder nicht. Und der Kläger wollte außerdem wieder in die betriebliche WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden und verlangte eine schriftliche Entschuldigung für diskriminierende Aussagen des Arbeitgebers.
Ja, ganz schön viele Punkte, dachte sich auch der Arbeitsrichter beim Amtsgericht München. Es gab ihm zwar in einem zentralen Punkt recht, die Kündigung war unwirksam, Begründung, der Mann sei klar für den Service eingestellt worden und müsse sich nicht einfach so in die Küche versetzen lassen. Jedenfalls hätte es vorher eine Abmahnung gebraucht. Aber die ganzen übrigen Forderungen lehnte das Arbeitsgericht noch ab.
Ja, aber der Student, mittlerweile anwaltlich vertreten, ging in Berufung und die wurde ein voller Erfolg. Fangen wir mal mit dem größten Posten an, dem entgangenen Lohn. Warum hat denn das Landesarbeitsgericht im Gegensatz zum Arbeitsgericht den zugesprochen?
Genau, da müssen wir teilen, die Argumentation. Erstens, entgangener Lohn, als er noch angestellt war, aber nicht zum Dienst eingeteilt wurde. Ja? Da ist es ja so, § 615 BGB bestimmt, dass der Arbeitnehmer die Vergütung auch dann zahlen muss, ja, wenn der Arbeitnehmer seine Leistung anbietet, aber der Arbeitgeber die nicht annimmt. Ja, also Annahmeverzug. Jetzt hatte der Student, nachdem er vor der Kündigung nicht mehr zum Dienst eingeteilt wurde, seine Arbeitsleistung aber nicht nochmal ausdrücklich angeboten. Und deswegen meinte das Münchner Arbeitsgericht, dass er da eben leer ausgehen muss. Aber das sah das Landesarbeitsgericht anders. Es stellte fest, die Arbeitseinteilung, ja, sei ganz flexibel gestaltet worden hier durch den Arbeitgeber, und zwar im Durchschnitt von 21 Stunden die Woche. Und deswegen lege ein Abrufarbeitsverhältnis vor. Und in dem Fall sei nach § 296 BGB kein Angebot nötig. Also schulde der Gastronom das Geld für die Zeit, in der der Jurastudent nicht mehr zum Dienst eingeteilt wurde.
So, das war schon mal ein ordentlicher Batzen Geld, ungefähr 15.000 Euro. Jetzt kommen wir zu dem Geld für die Zeit nach der Kündigung. Das Arbeitsgericht hatte ja gesagt, die Kündigung war zwar nicht rechtmäßig, weil es vorher einer Abmahnung bedurft hätte, aber da traf den Gastronom kein Verschulden, der hatte nämlich einen vertretbaren Rechtsstandpunkt. Nämlich, dass die Kündigung rechtsmäßig sei, weil der Student nicht in der Küche arbeiten wollte, aus seiner Sicht. Es gäbe jetzt keinen Beweis, dass der Plan zur Gründung des Betriebsrats der Grund für die Kündigung gewesen sei. Aber auch das hat das Landesarbeitsgericht anders gesehen.
Genau, wir haben hier das Problem des zeitlichen Zusammenhangs. Ja, die Betriebsratsgründungsidee, da folgte nicht sofort die Kündigung, sondern erstmal das Kaltstellen und dann die Versetzung in der Küche. Aber das Landesarbeitsgericht sagt, wenn wir uns jetzt mal den gesamten Verlauf angucken, ist es einfach klar, das ist eine klassische Bestrafungsaktion. Ja? Der wollte den loswerden und deswegen eben das ganze Programm erstmal nicht mehr einteilen zum Dienst, dann Küche und dann später Kündigung.
Also das Ganze stellte eine Maßregelung dar und die ist nach § 612a BGB verboten, wenn ein Arbeitnehmer dafür bestraft wird, dass er ein ihm zustehendes Recht wahrnimmt. Also wie die Initiative zur Gründung eines Betriebsrats. Don't mess with Betriebsräten, auch nicht mit Angehenden.
Ganz genau. Und die Versetzung in die Küche, ja, war eben nach Überzeugung des Landesarbeitsgerichts nur dem Zweck geschuldet, Druck auszuüben, damit er endlich geht. Ja. Und das Gericht sagt ausdrücklich, das Ganze war darauf gerichtet, weitere Betriebsratsaktivitäten zu unterbinden. Und nach § 20 Absatz 2 Betriebsratsverfassungsgesetz ist es eben ausdrücklich verboten, die Wahl eines Betriebsrats durch Nachteile zu beeinflussen. Ja, und daraus folgte dann auch, der durch dieses Verhalten verursachte Verdienstausfall ist zu ersetzen, und zwar als Schadensersatz wegen eben Verletzung dieses Schutzgesetzes.
Aber es gibt ja jetzt in 615 BGB auch noch die Vorschrift, dass man sich einen böswillig unterlassenen Zwischenverdienst anrechnen lassen muss. Und auch 249 BGB kennt ja den Gedanken des Mitverschuldens. Kann man denn, wenn man gekündigt wird, jetzt einfach zu Hause bleiben und Däumchen drehen und hoffen, dass man dann noch Geld bekommt? Oder muss man sich wenigstens darum bemühen, einen anderen Job zu finden?
Ja, wichtige Frage. Das wurde auch im Prozess thematisiert. Aber das Gericht sagt klar, man muss sich zwar sowas anrechnen lassen, aber dann muss der alte Arbeitgeber auch konkret vortragen, wo der andere Arbeitnehmer denn sich hätte bewerben können. Also es reicht nicht nur zu sagen, Mensch, der hätte doch irgendwo in der Gastronomie um die Ecke auch was finden können, sondern er hätte bei Betrieb XY anfangen können. Also es muss ganz konkret sein. Das ist halt die Darlegungspflicht und so ein Vortrag fehlte hier komplett. Und deswegen musste auch ein etwaiger möglicher anderer Verdienst nicht angerechnet werden.
Also dass man jetzt auch noch Tipps für die nächste Bewerbung mitgeben muss, wenn man sich so zerlegt hat, finde ich schon erstaunlich. Aber also Schadensersatz für unseren Jurastudenten. Und der betraf ja nicht nur den entgangenen Lohn, sondern auch jede Menge weiterer Positionen.
Ja, wir haben es anfangs mal aufgezählt. Ja, ich werde es jetzt mir wirklich nur mal anreißen, weil ansonsten machen wir 2 Stunden. Ja, 15.000 Euro entgangenes Trinkgeld, Zuschläge wegen entgangener Energiepreispauschale, den Gläserbruchgeld, das gab es auch, Wäschegeld, weil er seine eigene Wäsche waschen musste, als er dann noch gearbeitet hat. Ja, dann diese Entschuldigung nach dem Antidiskriminierungsgesetz auch noch, dann auch noch Urlaub und. Also es ist wirklich
also
irre.
Im Prinzip ein ganzes Lehrbuch an Arbeitnehmeransprüchen nach rechtswidriger Kündigung.
Genau, ich bin auch noch nicht fertig. Vergünstigte Speisen und Getränke und als Geldwert ansetzen, also irre.
Und das Sahnehäubchen, 6 Monate bezahlter Urlaub.
Absolut.
Jetzt hat unser kämpferischer Jurastudent aber ein Problem. Der Gastronomiebetrieb ging zwischenzeitlich in Insolvenz. Das heißt, es geht erstmal nur um die Anmeldung der Forderung zur Insolvenztabelle und da kommt ja oft nicht mehr viel bei rum.
Genau, aber darauf war er eben auch gewappnet und zwar hat er seine Klage in zweiter Instanz erweitert und zwar auf den Geschäftsführer, ich nehme an den Wirt persönlich. Ja. Und da gilt dann, bei vorsätzlicher rechtswidriger Verletzung von Schutzgesetzen, also hier ne, Betriebsratsgründung, Oha. Haftet eben der Geschäftsführer persönlich nach 823 Absatz 2, also diese Durchgriffshaftung. Und das Landesarbeitsgericht sagt, keine Haftungsbeschränkung, wenn man vorsätzlich Gesetze bricht, die dem Schutz von Arbeitnehmern dienen, wie eben die Gründung des Betriebsrats.
Ja, wow. Ich weiß immer noch nicht so richtig, ob mir der Wirt eigentlich leid tun soll oder nicht. Aber mit Betriebsräten, das ist einfach nicht lustig. Am Ende steht also ein Urteil, das nicht nur juristisch Neuland betritt, sondern auch zeigt, wer seine Rechte kennt, kann selbst aus einer scheinbar schwachen Position erfolgreich sein. Oder auch Kellner und Jurastudent ist eine gute Kombi. Und natürlich ist dieser Fall in der Zuspitzung eine Ausnahme. Aber es zeigt eben auch, es ist manchmal wirklich ganz schön viel möglich, wenn man die richtigen Normen kennt und wenn man dran bleibt.
Noch kann der Jurastudent sich nichts gönnen, ja. Ja, denn die Revision, die wurde zwar nicht zugelassen vom Landesarbeitsgericht, aber die Gegenseite hat jetzt hier nicht Zulassungsbeschwerde eingelegt. Es könnte also sein, dass sich das Bundesarbeitsgericht auch noch näher mit diesem Befall beschäftigen wird. Was war sonst los in den letzten zwei Wochen? Den LTO Newsdesk-Rückblick gibt's von Marcel Schneider.
Die sogenannten Staatstrojaner-Normen sind weitestgehend verfassungskonform, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Es geht um die selten eingesetzte Quellentelekommunikationsüberwachung bzw. die Online-Durchsuchung. Bei beiden Maßnahmen installieren Ermittler auf dem Endgerät des Verdächtigen eine Software und schöpfen Daten ab. Der Gesetzgeber muss jetzt ein wenig nachbessern, denn er hatte teils zu geringe Hürden für den Einsatz der Überwachung festgelegt, hieß es jetzt aus Karlsruhe. Ein Fuck-Tattoo im Gesicht. Aus Rache tätowierte ein Mann einem anderen den Schriftzug Fuck ins Gesicht. Der Bundesgerichtshof musste jetzt entscheiden, ob das auch eine schwere Körperverletzung nach § 226 Absatz 1 Nummer 3 Alternative 1 Strafgesetzbuch ist. Die Antwort: ja. Ein Fuck-Tattoo im Gesicht sei nämlich nicht nur eine erhebliche Entstellung, sondern auch dauerhaft. Und zwar auch dann, wenn der unfreiwillig Tätowierte nur kein Geld dafür hat, es wieder entfernen zu lassen. Spezi-Hattrick in München. Die bekannte Brauerei Paulaner hat einen weiteren Rechtsstreit um das Kultgetränk Spezi gewonnen. Bekannt ist das Paulaner Spezi für das bunte Flaschendesign mit seinen Wellen in gelben, roten und lila Farbtönen. Konkurrent Behrensen habe sein Produkt namens Mio Mio Cola plus Orange Mische zu nah an das Design von Paulaner angelehnt, so nun das Landgericht München 1. Es war der inzwischen dritte große Spezi-Fall im Wettbewerbsrecht.
Details hierzu und vieles mehr gibt es wie immer auf lto.de zu lesen. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
So, wir lösen auch heute natürlich unser Gewinnspiel auf und haben ein neues Geräusch für euch. Beim letzten Mal galt es, die Entscheidung hinter dieser Geräuschkulisse zu erraten. Wir hören nochmal rein.
Zu hören sind Kinder und Kühe und ganz klar, das war der Jungbullenfall, auf den, glaube ich, viele schon gewartet haben. Worum ging's? Ein Dieb hat einem Landwirt zwei Jungbullen gestohlen und dem nichtsahnenden Metzger verkauft. Der Metzger verarbeitete die Jungbullen umgehend in seiner Fleischfabrik zu Wurst. Und als der Landwirt die ganze Sache mitbekommen hat, wendete er sich an den Metzger und verlangte Wertersatz für die beiden Jungbullen. Der Metzger aber weigerte sich und berief sich auf seine Gutgläubigkeit.
Genau, weil er ja nicht wusste, dass das gestohlen war. Und das Gericht entschied jetzt hier, verliert ein Eigentümer, ja, also hier der Landwirt, durch Verarbeitung im Sinne von 950 BGB sein Eigentum, Verarbeitung zur Wurst, dann steht ihm gegen den gutgläubigen, unverklagten Verarbeiter, also dem Metzger, ein Anspruch auf Wertersatz zu, ja, aus Bereicherungsrecht, auch wenn es keinen Schadensersatzanspruch gibt. Ja, das heißt, er musste quasi den Wertersatz, was auch immer das Fleisch dann gekostet hatte, an den Landwirt herausgeben.
Aus den richtigen Antworten haben wir ausgelost. Felix Richardshagen, du hast die LTO-Tasse gewonnen. Bitte schick uns doch deine Adresse und dann schicken wir dir die Tasse zu und wir gratulieren dir ganz herzlich.
Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ja, wenn ihr uns ein Geräusch schickt, ja, oder eine Geräuschidee und wir greifen das auf, dann kriegt ihr auch eine LTO-Tasse. Ja? Man muss nämlich zugeben, langsam gehen uns nämlich die Geräusche aus. Ja? Wir brauchen ein bisschen eure Unterstützung. Ja? Aber nochmal haben wir uns jetzt hier Gedanken gemacht und haben wieder ein neues Geräusch für euch. Wenn ihr wisst, welches Urteil, welche Entscheidung wir hier meinten, dann bitte eine Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an rechtslage@lto.de. So, das war's von uns zur aktuellen Rechtslage. Feedback, Kritik und Anregungen an unsere E-Mail-Adresse. Ja, und von Sommerpause konnte wirklich in den letzten Wochen überhaupt keine Rede sein. Der Juli war der meistgeklickte LTO-Monat aller Zeiten. Aber jetzt hoffen wir natürlich, dass jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt im August. Nichtsdestotrotz.
Die Rechtslage ist auch in 2 Wochen wieder für euch da.
Bis dahin.
Tschüss.